Gerd Heidenreich, Im Dunkel der Zeit, gesprochen vom Autor. Sie hören ein Langen-Müller-Hörbuch.
Die Hölle ist offen. Wir haben geglaubt, das Tor hätte sich geschlossen. Es war nur angelehnt. Kapitel 1 Svoboda. Svoboda wandte den Blick ab von dem Toten unter den Bäumen, der auf dem Rücken im Laub lag wie ein riesiges, wachsbleiches Krippenkind mit ausgebreiteten, zum Himmel offenen Händen. Die Doppellage Küchenpapier, die das Becken des Leichnams bedeckte, sah aus wie das Lendentuch eines Heilands, zumal überall am Körper Blutmale waren. Der Kommissar war vor Entsetzen nicht fähig, sich zwischen Geburt und Kreuzigung zu entscheiden. Das Gesicht hatte Satan gemacht. Tief in die Schädeldecke eingeschlagene Zimmermannsnägel standen dicht nebeneinander wie eine eiserne Punkfrisur. Sie gingen auf der Stirn in eine Nagelmaske über, die nur den weißen Nasenrücken freiließ und über das Kinn bis zum Hals hinunterwuchs. Die Ermittler und Tatortbeamten, die um den nackten Toten standen, fragten sich, wer fähig war, so etwas zu tun, wie lange das Opfer gelitten hatte, ob der Täter den ersten Nagel durch die Schädelkalotte getrieben und an dem Hirntoten sein Werk fortgesetzt oder mit einem in den Kehlkopf geschlagenen Nagel begonnen und sich aufwärts gearbeitet hatte. War ein Sadist am Werk gewesen, der seine Neigung an einem Toten befriedigte, oder einer, der sich an den Qualen eines Elendsterbenden weidete? Keiner sprach seine Fragen aus, so als hätte die morgendliche Waldstille zu schweigen geboten. Manchmal hasste Svoboda die Stadt, in der er zwar nicht geboren, doch groß geworden war, und die ihn nach seinen besseren Jahren andernorts wieder eingefangen hatte, ohne dass die Gründe dafür von ihm selbst gewählt worden waren. Manchmal lebte er gleichgültig wie ein Vogel in ihr, manchmal widerte sie ihn an, nicht nur im Herbst, wenn der Bergwald über dem Ufer der Mar sein Blattfeuer verlor und jenseits des Flusses die Altstadt abends als dunkler Schwamm auf der Halbinsel lag. Das Schicksal hatte Svoboda dazu ausersehen, hier mit Besoldungsgruppe A12 die Abgründe auszuloten, sie aufzuhellen und die öffentliche Ordnung zu hüten. Ihn ausgerechnet, der seine bewegten Jahre um 1968 hütete wie den Lichtschatz seines Lebens. Verbreiteter Annahme zufolge müsste ihn der Gang durch die Institutionen in den Dienst am Gemeinwohl geführt haben. Tatsächlich aber war es, seltsam genug, die Liebe zu einer Polizistin gewesen, die den Studenten Svoboda durch die plötzliche Nahbegegnung während einer Demonstration zum Seitenwechsel verleitet hatte. Längst war er geschieden, und seine Hoffnungen von damals hatten sich, ohne angekündigte Trennung, aus ihm verzogen. Seinen Beruf verstand er als soziale Aufgabe, mit kontrollierter Befugnis und aufklärerischer Raffinesse, seine Mitbürger davon abzuhalten, schlechter zu handeln, als sie unbedingt mussten. Im Grunde brauchten sie dafür keine Polizei. Sie hätten nur Sophokles, Schiller, Henry James und Dostojewski lesen müssen. Doch das taten sie nicht. Deshalb benötigten sie den Kriminalhauptkommissar Alexander Svoboda, 61, der gerne Kortsakkos trug und sich selbst, hätte er vor 40 Jahren in den Spiegel der Zukunft blicken können, als Bullenschwein tituliert hätte. Und der sich noch heute, wenn er in seinen Nächten unter dem Licht von Xenonstrahlern tiefdunkle, großformatige Ölbilder malte, lieber als Künstler sah, der dann und wann, notgedrungen, einen Polizisten spielte. »Ich habe dich im Visier, Alex. Ich treibe dich vor mir her wie ein Stück Wild. Wenn ich in nicht allzu ferner Zeit die Anzeige vom Opfertod des Kriminalhauptkommissars Alexander Svoboda im Dienst der Stadt und an der Gemeinschaft lese, werde ich öffentlich Trauer tragen wie nicht einmal beim Dahinscheiden meiner Mama. Privat werde ich eine Flasche Champagner öffnen, keinen billigen, und dazu meine alte Tommaso Albinoni-Platte auflegen. Schon jetzt sehe ich dich als flüchtigen Engel. Am Zielpunkt deiner Karriere. Grimmiges Rauschen in den Ohren, das du für den bleibenden Schaden deines letzten Hörsturzes hältst. Es ist aber schon, lass es dir gesagt sein, das seelensaure Geräusch der Enttäuschung. Tinnitus finitus. Die letzten Monate deines Lebens sind meine Inszenierung, und sie werden die einzig bedeutsame Zeit deines unerheblichen Erdendaseins sein. Durch mich wird Alexander Swoboda wenigstens die Andeutung einer Spur hinterlassen. Kein großer Mäander, nein, aber doch einen Kratzer in der Geschichte einer Kleinstadt zwischen zwei Flüssen. Swoboda, ich schreibe dich deinem Ende entgegen. Ausgerechnet du, der meine Begabung in Zweifel zog, wirst von mir komplett auf den Tod hingedacht. Ich sehe dich, Alex. Was tue ich hier bei einem widerwärtigen Toten, höre ich dich flüstern, weil du Angst hast, laut zu sprechen. Was um Himmels Willen tue ich hier bei einer Leiche, um deren weiße Haut die Veilchen blühen? Warum bin ich nicht Goldschmied geworden oder Schuster? Die Chance hast du vertan. Zwar kräftig genug, aber zu spät geboren. Und, horribile Diktu, zu gut in der Schule gewesen. Jeder Ehrgeiz hat seinen Preis. Deine Mutter ließ jeden wissen, du seist mathematisch glänzend, in Latein schwankende Leistungen, in Griechisch beständigere. Deine Abiturrede über Platons Höhlengleichnis wurde in der Zeitung gelobt. Ich werde dich in eine Höhle treiben, deren Gleichnis dir keine Zeit für Philosophie lassen wird. Du grüßt mich freundlich, weil du nicht ahnst, dass ich dein Mörder sein werde und in Gedanken schon immer war. Als erstes wirst du die maskierte Leiche finden, die ich dir, wie man Hühnerköpfe dem Fuchs in den Wald streut, zwischen die letzten Leberblümchen und ersten Veilchen ausgelegt habe als Köder. Vieles ist schrecklich, nichts aber schrecklicher als der Mensch. Haben wir das nicht alle von Sophokles gelernt, Schulkamerad Alexander? Ah, welch ein Spiel!